Ich grüße Sie. Einen wunderschönen guten Tag. Wir lösen hier in dieser Vorlesung inverse Probleme. Das heißt, wir möchten aus gemessenen Daten etwas über die Welt herausfinden. Und wir haben einen Zusammenhang, wenn wir die Welt schon kennen würden, dann könnten wir die Daten vorhersagen. Im einfachsten Fall führt uns das auf so ein lineares, inverses Problem, ax gleich y zu invertieren, mit ja, einem Operator a zwischen unendlich dimensionalen Hilberträumen oder einer Matrix a zwischen sehr, sehr hochdimensionalen Vektorräumen. Stellen Sie sich mal vor, das x ist zum Beispiel, beschreibt ein Bild, einfach alle Pixel hintereinander in einen Vektor geschrieben. Dann hätten Sie hier irgendwo zum Beispiel ein 1000 mal 1000 Bild mit einer Million Pixel oder noch viel mehr, wenn Sie dreidimensional oder gar vierdimensional an eine Rekonstruktion von einem 3D-Film denken. Das heißt, das X kann sehr, sehr hochdimensional sein und es lohnt sich, das Problem so zu betrachten, als wäre das X wirklich ein unendlich dimensionaler Vektor. Denn wenn wir mit dem Problem der sehr hohen Dimension klarkommen, wenn die sogar unendlich hoch ist, dann kommen wir auch mit dem Problem beliebig hoher, endlicher Dimension klar. Wir haben uns erstmal gefragt, was kann alles schiefgehen bei der Gleichungslösung? Und es kann erstmal schiefgehen, dass keine Lösung existiert oder die Lösung nicht eindeutig ist. Dann können wir trotzdem in einem vernünftigen Sinne von einer Gleichungslösung sprechen, denn in einem praktischen Fall, also mathematisch, wenn das Ding A nicht invertierbar ist, keine Lösung existiert oder nicht eindeutig ist, dann ist es halt so mathematisch, dann hat das Ding halt keine Inverse. Trotzdem lohnt es sich typischerweise auch dann, wenn keine Lösung existiert, von einer vernünftigen Lösung zu sprechen, indem man einfach die bestmögliche Lösung nimmt. Dadurch, dass wir in der Praxis zum Beispiel den gemessenen Daten eh nicht trauen, würde man sagen, es ist auch nicht wichtig, dass jetzt wirklich mathematisch exakt ax genau gleich y ist, sondern wenn ax nur ungefähr gleich y ist, vielleicht im Rahmen des Messfehlers gleich y ist, dann wird uns das schon reichen. Das heißt, wenn das nicht lösbar ist, dann machen wir einfach das Folgende. Wir lösen das ax gleich y erstmal bestmöglich. Das heißt, wir minimieren ax minus y und haben dann die bestmögliche Lösung, dass x so, dass ax so nah wie möglich an y dran ist. Und wir nehmen dann, und dann gibt es davon vielleicht noch mehrere. Und wenn wir mehrere davon haben, dann müssen wir uns für eins entscheiden. Und eine kanonische Möglichkeit wäre zu sagen, wir nehmen uns das x mit minimaler Norm, löse das bestmöglich und nehme die bestmögliche Lösung mit minimaler Norm. Norm x. In beiden Dingen steckt eine gewisse Willkür mit drin, denn wenn Sie sagen, Sie lösen das bestmöglich, dann müssen Sie sich an der Stelle, hier haben Sie erstmal ein rein algebraisches Problem, einfach ax gleich y, braucht nur Vektorräume, lineare Abbildung, in dem Moment kommt die Analysis mit rein, Sie müssen nämlich sagen, was heißt bestmöglich, Sie brauchen eine Norm, in der man das bestmöglich messen kann und die ist, Sie können sich eine Hilbertraumnorm nehmen, das wäre mathematisch dann sehr schön, aber es gibt auch oft gute Gründe, da eine andere Norm zu nehmen als eine Hilbertraumnorm, je nachdem wie Ihre Aufgabenstellung ist, könnten Sie zum Beispiel auch sagen, das sind alles Messungen, die ich gemacht habe und ich möchte jetzt in jeder einzelnen Messung so nah wie möglich dran sein und zwar zum Beispiel bezüglich einer unendlichen Norm, das heißt, ich möchte in keiner Messung weit entfernt sein oder in der 1-Norm, ich möchte in der Summe der Abstände in allen Messungen möglichst klein sein. Also es kann ja durchaus gute Gründe geben, hier andere Normen zu wählen und es kann natürlich gute Gründe geben, hier andere Normen zu wählen. Wenn Sie sagen, es gibt mehrere mögliche Lösungen, ist dann die mit der 2-Norm automatisch die beste? Oder sollten wir vielleicht die nehmen, die in einer anderen Norm am kleinsten ist, die am nächsten an irgendeinem anderen Punkt dran liegt? Also in beiden Stellen steckt eine gewisse Willkür drin, die Sie in Abhängigkeit von dem Problem noch verändern müssten. Wir haben gesehen, mit dieser Wahl, also wenn Sie hier an beiden Stellen die Hilbertraumnorm nehmen, a ein linearer beschränkter Operator ist zwischen Hilberträumen x und y, und das y zumindest aus dem Definitionsbereich von a plus liegt, also Range von a plus, Range von a senk, alles was senkrecht draufsteht, dann ist das tatsächlich, dann gibt es solche bestmöglichen Lösungen. Es gibt genau eine mit minimaler Norm und diese genau eine, die haben wir genannt x plus und haben uns damit definiert die Moore-Penrose-Inverse a plus, die aus der rechten Seite diejenige bestmögliche Lösung macht, die die kleinste Norm unter allen bestmöglichen Lösungen hat. Definitionsbereich von a plus gleich Range a plus Range a senkrecht. Und wann immer wir hier in dieser Vorlesung jetzt von einer Inversen reden, meinen wir immer diese Moore-Penrose-Inverse. Also das ist die exakte Inverse für den Fall, dass das Ding gar keine Inverse hat. Wenn das A ja injektiv zumindest ist, dann wird es eine Linksinverse wirklich geben, auch minus 1. Ansonsten, wenn es das nicht gibt, dann sehen wir das A plus als die vernünftige verallgemeinerte Inverse an, die wir gerne ausrechnen möchten. Also wenn das Problem nicht eindeutig lösbar ist oder nicht exakt lösbar ist, dann interessiert uns als Lösung immer dieses X plus. Das würden wir gerne rausbekommen. Satz 2.16, das würde ich gerne noch, um das rund zu machen. Es gibt noch einen anderen guten Grund, warum man das A plus die verallgemeinerte Inverse nennt. Es ist nämlich so, A plus ist die einzige Abbildung die ausgeht von Range von A plus Range von A senkrecht und das Ganze, also diese Menge als Teilmenge von Y abbildet nach X, die erfüllt die folgenden vier Eigenschaften. A mal A plus, ja, das wäre schön, wenn das einfach die Einheitsmatrix, also die Einheitsoperator wäre, die Identität dann wäre, weil das A plus ist ja, wenn es soll ja sowas sein wie die Inverse von A. Das ist zwar im Allgemeinen nicht einfach die Einheitsabbildung, aber sobald Sie eine Dreierkombination haben, A, A plus A, dann können Sie dieses A und A plus wegkürzen. Also A, A plus A ist gleich A. Und auch umgekehrt in der Dreierkombination A plus A können Sie alleine nicht wegkürzen, aber in der Dreierkombination A plus A, A plus können Sie es wegkürzen und es bleibt Ihnen ein A plus. Also auch das ist nochmal ein guter Grund, warum man dieses Ding die verallgemeinerte Inverse nennt. Außerdem kann man sich noch überlegen, also erstmal das hier gilt jeweils für alle Vektoren, die man da einsetzen kann. Also hier in A können Sie alles einsetzen aus ganz groß X. In A plus können Sie alles einsetzen aus dem Definitionsbereich von A plus, also hier aus Range von A plus Range von A senkrecht und so weiter. Außerdem haben wir noch die beiden Eigenschaften. A plus A ist ja nicht ganz die Identität, aber auch nicht so weit davon weg. A plus A ist nämlich gerade die Orthogonalprojektion auf Range von A Stern Abschluss auf allem, was man einsetzen kann in A, also X. Das heißt, es gibt dieses A plus A ist auf einem großen Teilraum einfach die Identität und ein anderer Teilraum, alles, was da drauf senkrecht steht, wird einfach auf 0 runtergebracht. Also A plus A hat einen Teil des Vektorraums, da ist es die Identität und ein anderer Teil des Vektorraums wird einfach genullt. Und genauso ist es mit A, A plus. Das ist auch auf einem Teil des Vektorraums die Identität. Auf einem anderen Teil wird es genullt. Das ist nämlich gerade die Projektion auf den Range von A abgeschlossen, wiederum auf D von A plus, also für alle Vektoren, die man hier an die linke Seite überhaupt einsetzen kann. Beweisen wir das Ganze. Wir wissen mit Satz 2.12, da hatten wir einige Eigenschaften nachgerechnet gehabt von unserer Moore-Penrose-Inverse. Und da hatten wir nachgerechnet gehabt, zum Beispiel, dass, wenn wir die normalen Gleichungen lösen, also wir hatten nachgerechnet gehabt, diese Geschichte hier ist gerade äquivalent dazu, dass das x die normalen Gleichungen löst, a Stern ax gleich a Stern y. Und das ist ebenfalls äquivalent dazu, dass das x löst, ax ist vielleicht nicht genau gleich y, aber ax ist gleich das y projiziert auf den Range von a Abschluss. Die Moore-Penrose-Inverse ist ja eine solche Lösung, die das erfüllt und dazu noch die mit kleinster Norm ist. Insbesondere erfüllt die Moore-Penrose-Inverse erfüllt diese Geschichte hier. Das heißt, Moore-Penrose-Inverse erfüllt die normalen Gleichungen und Moore-Penrose-Inverse erfüllt, dass wenn ich a anwende auf 2.12a, wenn ich a anwende auf die Moore-Penrose-Inverse, also a anwende auf a plus y, dann ist das gerade, dann löst das nicht genau ax gleich y, also hier kommt nicht gleich y raus, aber es löst ax gleich y projiziert auf den Range von a. Das heißt, das hier ist gleich y projiziert auf den Range von a Abschluss. Und das ist ja genau das. Und das gilt für alle y, die ich einsetzen kann im Definitionsbereich von a plus. Also damit haben wir die letzte Eigenschaft schon nachgerechnet. Diese vier Eigenschaften hier nennt man auch Moore-Penrose-Axiome. Axiome deswegen, weil sie eben auch umgekehrt diese vier Eigenschaften genau die Moore-Penrose-Inverse festlegen. Es gibt keine andere, die diese vier Eigenschaften erfüllt. Also das heißt, damit haben wir schon mal gezeigt, die Moore-Penrose-Inverse A+, die erfüllt diese Geschichte hier, das letzte, was wir hier behauptet hatten. So, auf der anderen Seite, was passiert jetzt, wenn wir hier, gucken wir nach dieser Dreierkombination, was passiert jetzt, wenn wir hier da als y ein ax eingesetzt hätten? Also wenn wir jetzt als y was einsetzen, wo schon ein a drin steckt, dann würde daraus ja folgern, dass a, a plus ax, wenn wir das einsetzen für irgendein x in x, dann wäre das a, a plus angewendet auf ax, wäre also die Projektion auf Range von a quer von ax. Ax liegt aber schon im Range von a. Das heißt, die Projektion würde einfach gar nichts machen. Und es käme einfach ax raus für alle x in x. Das heißt, die Eigenschaft haben wir. Die Eigenschaft haben wir. Fehlen noch die beiden hier in der Mitte auf der mittleren Tafel. Nun, auch das kriegen wir wieder hin mit den Sätzen, die wir bisher schon gezeigt haben. Denn angenommen, wir würden mit einem x starten. Und jetzt nehmen wir uns zu diesem x, gucken wir uns an ax und dann gucken wir uns an, was würde passieren, wenn wir dann a plus drauf anwenden. Also wir nehmen uns für x in x, löst, oder jedes x in x löst die normalen Gleichungen zu y definiert als ax. Offensichtlich, denn a Stern ax wäre ja gerade a Stern y a Stern ax. Also denn, schreiben wir es noch einmal hin, a Stern ax ist ja gerade a Stern y, das sind gerade die normalen Gleichungen. Und jetzt können wir ausnutzen, Satz 2, 2, 2, 15 war das. Satz 2.15c, da hatten wir letzte Woche charakterisiert, dass die Moore-Penrose-Inverse ist diejenige bestmögliche Lösung mit minimaler Norm. Und da hatten wir charakterisiert, wenn wir irgendeine bestmögliche Lösung haben, dann kriegen wir die mit minimaler Norm, gerade dadurch, dass wir die wir haben, projizieren auf Kern von A senkrecht. Dadurch kriegen wir die mit minimaler Norm. Das heißt, aus diesem x, was eine Lösung der normalen Gleichung ist zu diesem y, kriegen wir das x, was die Moore-Penrose-Inverse ist zu diesem y, indem wir Projektion auf Kern von A senkrecht darauf anwenden. Also das bedeutet, was wir jetzt machen, was wir jetzt wissen ist, x a plus ax, also die Moore-Penrose-Inverse zu diesem y a. Diesen a plus y. Das ist irgendeins, was die normalen Gleichungen löst, also das x, und das Ding dann projiziert auf Kern von a senkrecht. Ich kann nachschlagen, so hatten wir es in Satz 2.15c ursprünglich formuliert, genau, Satz 2.15c. Und wir wissen, der Kern von a senkrecht, das ist gerade dasselbe wie der Range von A Stern Abschluss. Und das bedeutet A plus AX ist gleich Projektion auf Range von A Stern X für alle X in X. Das heißt, diese Geschichte hier ist jetzt auch gezeigt. Und damit kriegen wir dann natürlich auch das 1 drüber wieder raus. Denn dann wissen wir, wenn wir die Dreierkombination haben, A plus A, A plus Y, für irgendein Y, wo das überhaupt definiert ist, was wir einsetzen können in A plus, ist das also A plus A, haben wir gerade nachgerechnet, ist die Projektion auf Range von A Stern Abschluss angewendet auf A plus Y. Und jetzt wissen wir aber schon, der Range von A Stern senkrecht, der war dasselbe wie Kern, der Range von A Stern abgeschlossen war dasselbe wie der Kern von A senkrecht. Und der Kern von A senkrecht war aber auch dasselbe wie der Range von der Moore-Penrose-Inverse. Das heißt, das ist dasselbe wie die Projektion auf den Range von der Moore-Penrose-Inverse von A plus Y. Naja, und jetzt haben wir hier wieder ein A plus Y, was offensichtlich schon im Range von A plus drin liegt. Das heißt, die Projektion macht einfach gar nichts. Das ist dasselbe wie A plus Y für alle Y im Definitionsbereich von A plus. Und damit wissen wir also, diese Geschichte hier ist auch erfüllt. A plus A, A plus ist dasselbe wie einfach nur A plus. Also das bedeutet, die Moore-Penrose-Inverse, die können Sie sich dadurch motivieren, warum das eine gute verallgemeinerte Inverse ist, weil die die Gleichung bestmöglich löst und von der bestmöglichen Lösung die mit minimaler Norm nimmt. Sie können das Ganze aber auch ja, fast ein bisschen algebraischer motivieren, indem Sie sagen, die Moore-Penrose-Inverse ist die Inverse, die sich zwar in Zweierkombinationen nicht wegkürzt, aber sie ist die Inverse, die sich in Dreierkombinationen wegkürzt und die zumindest auf gewissen Unterräumen in zweier Kombination die Identität ist, und da, wo sie nicht die Identität ist, ist sie senkrecht darauf, zumindest einfach bringt das Ding einfach auf Null. Warum legen diese vier Eigenschaften auch die Moore-Penrose-Inverse eindeutig fest? Also A plus haben wir definiert als unsere Moore-Penrose-Inverse. Jetzt nehmen wir an, es gäbe noch irgendeine andere Abbildung. Die sollten wir da nicht A plus nennen, weil es ist ja schon weg. Nennen wir die A-Kringel. Und dieses A-Kringel würde auch diese vier Eigenschaften hier erfüllen. Also angenommen, es erfüllt eine Abbildung A-Kringel, die sei definiert auf demselben Definitionsbereich wie A+, nämlich Range von A plus Range von A senkrecht, bilde ab nach X, und angenommen, dieses Ding hier erfüllt 1, 2, 3, 4, die Moore-Penrose-Inverse-Axiome 1 plus 4. Dann wissen wir, für jedes klein y im Definitionsbereich von A+, also auch im Definitionsbereich von A-Kringel, wissen wir, was passiert, wenn wir A-Kringel A-Y anwenden. Das ist nämlich gleich A-A-Kringel Y wäre A-A-Kringel, wäre entsprechender Nummer 4. Wenn das gilt für A-Kringel, dann müsste es gerade die Projektion auf Range von A gewesen sein. Das heißt, das hier wäre gleich Projektion auf Range von A Abschluss von dem Y. Und wenn ich dieses Ding A Kringel Y das gleich x nenne, dann würde dieses x also erfüllen, ax ist die Projektion auf Range von a quer y. Wenn wir uns das angucken, das ist gerade wieder diese Eigenschaft von bestmöglicher Lösung. Das heißt, dieses x hier wäre die bestmögliche Lösung von ax gleich y, denn sie erfüllt eine dieser drei äquivalenten Geschichten. Das ax ist zwar nicht exakt gleich y, aber ax ist so viel y, wie im Range von A, wie davon im Range von A steckt. Also y erstmal auf das Erreichbare projiziert und das wird dann erfüllt von ax. Das bedeutet also, für jedes y erfüllt dieses Ding hier, a-Kringel y, erfüllt, dass a-Kringel y eine bestmögliche Lösung ist. Das heißt, x gleich a-Kringel y ist bestmögliche Lösung, erfüllt die normalen Gleichungen. Ja, Sie haben sie noch vor Augen, A-Stern, A-X gleich A-Stern, Y. Das war wieder Satz 2.12, diese drei Äquivalenzen, normalen Gleichungen, bestmögliche Lösung, A-X gleich Projektion von Y auf Range von A, ist alles drei äquivalent. Nun, und wir wissen, wie man aus dem, jetzt wie das x mit der Moore-Penrose-Inverse zusammenhängt, mit dem a+. Denn wir wissen, Moore-Penrose-Inverse bekamen wir aus jeder Lösung der normalen Gleichung. Moore-Penrose-Inverse ist die Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm. Kriegen wir, indem wir uns irgendeine Lösung nehmen der normalen Gleichung und die projizieren auf, hier haben wir es noch, Kern von a senkrecht. Das heißt also, Satz 215c wieder. A plus y, die Moore-Penrose-Inverse zu dem y, das ist gerade die Projektion auf Kern von A senkrecht, oder ich kann auch gleich Projektion auf Range von A Stern schreiben. Abschluss von dem an Ding, was die normalen Gleichungen erfüllt hat, also von A Kringel y. Aus einer Lösung der normalen Gleichung kriege ich die Moore-Penrose-Lösung raus. Und jetzt wissen wir aber, dass A Kringel, nee, das ist die Projektion auf Range von A Stern, die ist, taucht hier schon mal auf in 3. Wir haben angenommen, dass A Kringel wäre etwas, was auch all diese vier Dinge erfüllt. Also erfüllt das A Kringel insbesondere hier 3. Und das heißt, Projektion auf Range von A Stern wäre gleich A Kringel mal A. Das hier wäre gleich A Kringel mal A mal A Kringel Y nach Axiom 3. Und jetzt sagt uns Axiom 1 oder 2, Axiom 2 sagt uns, wenn A Kringel Axiom 2 erfüllt, A Kringel A, A Kringel gleich A Kringel. Also das Ding hier ist gleich A Kringel Y. Das gilt für alle Y aus dem Definitionsbereich von A+. Also die beiden Dinge haben denselben Definitionsbereich und A+ und A Kringel machen dasselbe. Das heißt, es gibt keine andere Abbildung, die diese vier Moore-Penrose-Axiome erfüllt. Wenn Sie gerne hätten von der verallgemeinerten Inversen, dass die sich in Dreierkombinationen wegkürzt und dass die dieses natürliche Projektionsverhalten hat auf den Unterräumen, dann bleibt überhaupt nur die Moore-Penrose-Inverse dabei übrig. Und beachten Sie, hier ist noch nicht mal Linearität mitgefordert gewesen. Also Al-Kringel war nicht irgendeine lineare Abbildung, die Moore-Penrose-Axiome erfüllt, sondern Al-Kringel kann auch eine nichtlineare Abbildung sein. Also es gibt auch keine nichtlineare Abbildung, die diese vier Axiome erfüllen würde, außer der linearen Moore-Penrose-Inversen. Also von daher ist das ein sehr kanonischer Kandidat. Da steckt diese gewisse Willkür drin, die Wahl der Normen, die gerade an diese Hilbert-Raumnormen sind. Dieser Raum der Hilbert-Raumnormen, die steckt gerade hier drin in diesen Orthogonalprojektionen. Das heißt, was vorher, wenn Sie vorne die Wahl der Normen ändern, dann haben Sie unter Umständen kein Skalarprodukt mehr und haben hier diese Orthogonalprojektion nicht mehr. Das heißt, da steckt noch ein bisschen Willkür drin. In dieser 3 und 4 ist das drin versteckt, weil Sie könnten ja auch in einer anderen Richtung projizieren auf diese Unterräume. Aber abgesehen von dieser gewissen Willkür, in welcher Norm Sie sagen, irgendetwas soll kleinst möglich sein, ist das Ding wirklich ein ganz kanonischer Kandidat für eine verallgemeinerte Inverse. Wir haben noch 2, 3 kleine Anmerkungen dazu. Bemerkung 2.17. Das hatten wir letzte Woche mal gebraucht in einem Beweis und da einfach nebenbei schnell bewiesen. Das möchte ich noch kurz eigenständig formulieren. Der Kern von A Stern A, wenn Sie sich den angucken, also wenn Sie so eine Abbildung haben, A Stern A, dann wäre der Kern davon ja gerade alle x, für die A Stern AX gleich 0 ist. Und so ein ähnliches Argument hatten wir letzte Woche an der Tafel und hatten dann ausgenutzt, wenn A Stern AX gleich 0 ist, dann ist das natürlich auch A Stern, vielleicht von links, 0 gleich A Stern AX, Komma x. Das ist dann auch gleich 0. Achten wir darauf, dass wir das richtig rum machen. Wenn das hier gilt, dann gilt auch das hier. Das heißt, jedes x, was das erfüllt, erfüllt auch das hier. Das heißt, hier sind wir erstmal nur mit der Richtung. Und wenn Sie das so hingeschrieben haben, können Sie aber das eine a Stern ja rüberziehen. Das heißt, das wäre gleich ax, ax, und das ist gerade die Norm von ax zum Quadrat. Das heißt, das hier wäre gerade der Kern von a. Wenn die Norm von ax gleich 0 ist, dann heißt das ax ist gleich 0. Das heißt, der Kern von a Stern a, der ist enthalten im Kern von a. Jetzt gilt das Ganze aber offensichtlich auch umgedreht. Denn wenn Sie irgendwas haben, was durch a auf 0 geworfen wird, also wenn ax gleich 0 ist, dann ist erst a und dann a Stern drauf angewendet. Heißt, durch das a ist es schon 0 geworden, dann wenden Sie noch a Stern drauf an, dann bleibt es 0. Das heißt, a, Kern von a Stern a ist tatsächlich einfach gleich a. Das ist so eine nützliche Kleinigkeit, die wir häufiger mal brauchen werden. Was daraus zum Beispiel folgt, ist, ja, was ist denn, wenn das a schon eine Inverse hat, zumindest schon eine Linksinverse hat? Also wenn, dann eine Links-, wenn das a injektiv ist, das heißt, es gibt eine Linksinverse von dem a, dann nennen wir die ruhig a auch minus 1. B, angenommen, a ist injektiv. Dann hätte das a schon eine Linksinverse. Was ist denn dann die, Moore-Penrose-Inverse an der Stelle? Nun, dann hätten wir, wenn unser a injektiv ist, dann ist auch das a Stern a injektiv nach dieser Geschichte. Dann ist a injektiv, das bedeutet ja Kern von a gleich 0. Kern von a ist aber dasselbe wie Kern von a Stern a. Und das bedeutet, wenn Sie die Moore-Penrose-Gleichung, wenn Sie die normalen Gleichungen lösen, da steckt ja gerade dieses a Stern a drin, a Stern a x gleich a Stern y. Das heißt, es gibt überhaupt nur eine Lösung der normalen Gleichung. Es gibt genau eine Lösung der es gibt höchstens eine Lösung der normalen Gleichung. Es könnte immer noch sein, dass ihr y nicht im Range von, nicht im Definitionsbereich von a plus liegt. Wir hatten ja charakterisiert, wann es Lösungen gibt der normalen Gleichung. Aber wenn es eine Lösung gibt der normalen Gleichung, dann ist die eindeutig, weil a Stern a injektiv ist. Also es gibt höchstens eine Lösung der normalen Gleichung, und genau eine, wenn y im Definitionsbereich von a plus liegt. Und was bedeutet das für unser a plus? Nun, wir hatten es da oben links hingeschrieben, das a plus bildet unser y ab auf die möglicherweise vielen Lösungen der normalen Gleichung mit minimaler Norm. Jetzt gibt es aber nur eine, das heißt, das a plus bildet einfach ab auf die Lösung der normalen Gleichung. Also a Stern a injektiv heißt, es gibt eine Linksinverse. A Stern A hoch minus 1 und A plus Y kriegen Sie dadurch raus, dass A Stern Y genommen wird und A Stern AX gleich A Stern Y, wenn es eine Lösung hat, dann ist das also gerade A Stern A hoch minus 1 A Stern Y. Und wenn das jetzt noch so ist, dass die einzelnen, wenn jetzt die richtigen Inversen existieren, dann wird sich hier noch das A-Stern mit wegkürzen. Wenn wir jetzt hier die Reihenfolge umdrehen, dann hätten Sie tatsächlich nur Moore-Penrose-Inverse, ist gleich die wahre Inverse. Und das Ganze gilt für alle y im Definitionsbereich von a+. Denn ansonsten läge dieses Ding hier nicht im Range von A-Stern a drin. Das heißt, dann hätten Sie einfach keine Lösung der normalen Gleichung. Ja, diese Geschichte mit dem Definitionsbereich von A+, die macht das alles, was wir machen, so ein bisschen technisch. Die lag daran, Sie erinnern sich, wir haben es jetzt auch auf dem Übungsblatt und wir haben es kleine Beispiele schon besprochen gehabt, der Range von A muss nicht immer abgeschlossen sein. Es kann durchaus sein, dass der Range von A, dass da nicht alles drin ist, dass es aber Dinge gibt, dass die aber alles erreichen können durch Limites aus dem Range von A. Oder vielleicht Limites plus noch irgendwas, was senkrecht draufsteht. Das heißt, es kann einen Unterschied geben zwischen Range von A und Range von A Abschluss. Der kommt aber immer nur aus dem Unendlich-Dimensionalen. Die Beispiele, die wir konstruiert hatten, waren ja immer so, wir hatten irgendwelche Vektoren, die drin sind, die könnten wir uns ganz, ganz nah annähern, aber nur dadurch, dass wir in der Dimension irgendwie gegen unendlich gegangen sind. Sobald Sie im Endlich-Dimensionalen sind, haben Sie das Problem nicht mehr. Jeder Vektorraum im Endlich-Dimensionalen ist automatisch abgeschlossen, weil Sie jeden Vektor beschreiben können durch endlich viele Zahlen. Das heißt, wenn Sie dann eine Folge haben, die konvergiert, konvergiert einfach jeder Eintrag der Folge und irgendwann sind alle Einträge durchkonvergiert. Sie können die Konvergenz nicht so rauszögern, dass Sie irgendwie in immer späteren Einträgen immer, immer langsamer konvergieren. Das geht im Endlich-Dimensionalen alles nicht. Teil C, endlich-dimensionale Vektorräume sind abgeschlossen. Und sogar noch mehr, sie sind sogar vollständig. Abgeschlossen bedeutet nur, für jede konvergente Folge liegt der Grenzwert drin. Vollständig bedeutet noch, jede Cauchy-Folge hat auch einen Grenzwert, der dann auch drin liegt. Das heißt, der Unterschied ist der, ob der Grenzwert existieren muss. Wenn sie abgeschlossen sind, dann muss der Grenzwert, also wenn es den Grenzwert nicht existiert, wenn es gar keinen Grenzwert gibt, dann widerspricht das nicht der Abgeschlossenheit. Also angenommen, Sie haben eine Cauchy-Folge, aber die hat gar keinen Grenzwert. Dann ich überlege, ich hoffe, dass ich Ihnen nichts Falsches sage. Es ist, hätte ich Probleme mit. Müsste ich drüber nachdenken. Das Problem ist, an alles, was ich denke, sind abgeschlossene Räume in einem größeren vollständigen Raum. Und sobald Sie diese abgeschlossene Teilmenge in einem vollständigen Raum haben, folgt aus abgeschlossen auch vollständig. Dann nehmen Sie es. Genau, merken Sie sich die Frage. Ich merke es mir auch. An der Stelle ist tatsächlich beides wäre in Ordnung für das, was wir vorhaben. Vollständig ist auf jeden Fall die stärkere Eigenschaft. Also unabhängig davon, ob wir jetzt ein schönes Beispiel finden für den Unterschied, vollständig ist die stärkere Eigenschaft, weil es bedeutet, dass es sind nicht nur die Grenzwerte in dem Raum drin, sondern die Cauchy-Folgen sind auch noch konvergent mit dazu. Das haben die endlich-dimensionalen Vektorräume immer. Wenn ich eine Cauchy-Folge habe auf den endlichen Dimensionen, das ist eine Cauchy-Folge in jeder Komponente. Das heißt, in jeder Komponente habe ich einen Grenzwert und damit habe ich insgesamt den Vektor, der mit drin liegt. Das heißt, wenn wir einen Operator haben, A, der linear beschränkt ist, zwischen zwei Hilberträumen X und Y, und der würde erfüllen, dass der Range von A, dass das endlich dimensional ist. Also stellen Sie sich wieder nur eine endlich große Matrix vor. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass in dieser Matrix aber nur die ersten paar Zeilen überhaupt Einträge haben und darunter stehen nur Nullen. Also nur die ersten 5 Zeilen von der Matrix haben einen Eintrag. Dann ist egal, was Sie rausbekommen. Alles, was Sie rausbekommen, hat nur in den ersten 5 Einträgen irgendwas ungleich Null stehen. Das heißt, die Dimension des Ranges ist dann höchstens fünfdimensional. Dann ist also Ihr Range von A ein endlich dimensionaler Vektorraum. Endlich dimensionale Vektorräume sind automatisch vollständig, damit automatisch abgeschlossen. Das heißt, für diese Dinger gilt stets Range von A gleich Range von A Abschluss. Und das heißt, wenn Sie ein endlich dimensionales Bild haben, dann gibt es dieses subtile Problem nicht, dass Range von A und Range von A quer vielleicht nicht dasselbe ist, sondern dann ist tatsächlich der Bereich, die Werte, wo Sie A plus einsetzen können, das ist immer ganz Y, das heißt die Mohr-Penrose-Inverse ist im Endlichdimensionalen immer auf allem definiert. Ja, dann würde ich an der Stelle gerne mit Ihnen, also wir haben die Mohr-Penrose-Inverse kennengelernt als schöne verallgemeinerte Inverse von einem Operator. Wann immer wir keine richtige Inverse haben, werden wir probieren, die Mohr-Penrose-Inverse stattdessen auszurechnen. Also wann immer wir durch Messfehler gar keine exakte Lösung haben, werden wir uns mit der bestmöglichen Lösung zufrieden geben. Und wann immer wir mehrere bestmögliche Lösungen haben, sagen wir der Einfachheit halber, wir suchen das Ding mit minimaler Norm. Das heißt, dieses Problem der Injektivität und der Sujektivität kriegen wir damit relativ gut in den Griff. Natürlich in der Praxis müssen Sie schauen, ob das passt, gerade mit der Injektivität zu sagen, wir nehmen jetzt das Bild mit der minimalen Norm. Das ist was vernünftig ist, wenn Sie an Dinge denken wie Bildverbesserung. Ihre Handykamera macht ein Bild und jetzt probieren Sie das irgendwie zu hoch zu skalieren oder zu verbessern. Dann zeigen Sie dem Anwender eben das Bild, was die kleinste Norm hat unter allen Bildern, die irgendwie passen würden. Da ist das okay. In der medizinischen Tomographie würden Sie nicht akzeptieren, dass das Patientenbild genommen wird mit minimaler Norm. Dabei in der medizinischen Tomographie würden Sie darauf bestehen, dass das Problem so sein muss, dass das A injektiv ist, dass es überhaupt nur eine bestmögliche Lösung gibt, weil wir Sie wollen ja dann aufgrund dieser Lösung den Patienten aufschneiden oder vielleicht irgendwie behandeln. Das Problem, was uns hier in dieser Vorlesung hauptsächlich beschäftigen wird, ist Injektivität und Sojektivität, haben wir damit abgehakt, ist das Problem der nicht stetigen Invertierbarkeit. Das heißt, wir werden Probleme betrachten, bei denen dieses A plus nicht stetig ist. Das heißt, die verallgemeinerte Inverse, auch minus 1, wenn das Ding einfach invertierbar ist, wird nicht stetig sein, also unbeschränkt sein. Und das heißt, unbeschränkt heißt, es gibt Vektoren im Raum, die unendlich stark verlängert werden, wenn Sie die einsetzen in das A plus, in die verallgemeinerte Inverse. Und jetzt haben Sie, wenn Sie irgendein Neues auf Ihren Daten haben, dann haben Sie typischerweise auch immer die schlimmsten Vektoren mit dabei. Das heißt, Ihr Neues, den Sie haben, der, wenn der in die falsche Richtung geht, wenn da dummerweise die falschen Komponenten drin sind, ist der mit A auch minus 1 auf Neues, gibt Ihnen was unendlich Großes. Oder mit der Stetigkeit formuliert, wenn Sie Y-Delta haben, mit kleinen Messfehler drauf, die gegen Y konvergieren, immer genauer gemessen, immer mehr Geld in die Apparate investiert, konvergiert Y-Delta gegen Y, aber es konvergiert nicht A plus Y Delta gegen A plus Y oder A auch minus 1 Y Delta gegen A auch minus 1 Y. Das heißt, Sie haben keine Chance, aus Ihren fehlerbehafteten Daten die wahre Lösung rauszufinden. Bevor wir uns darum kümmern, was wir dann machen, möchte ich Ihnen erstmal zeigen, warum das so häufig auftritt. Und dafür brauchen wir ein bisschen Theorie der sogenannten kompakten Operatoren. Ich möchte Ihnen nämlich demonstrieren, dass in der Praxis ganz, ganz häufig ganz, ganz viele Probleme, zum Beispiel die Computertomographie, zum Beispiel diese Differenziation als inverses Problem zum Ableiten, zum Beispiel das Bildverrauschen, das Bildblurring, all diese Dinge führen auf Vorwärtsprobleme mit sogenannten kompakten Operatoren. Und wir werden sehen, kompakte Operatoren haben leider ein paar schöne Eigenschaften, aber haben die sehr schlimme Eigenschaften, dass die Inverse immer unbeschränkt ist, immer unstetig ist. 2, 3, 1. Definition und erste Eigenschaften. Definition 2.18. Ich definiere Ihnen den kompakten Operator erstmal abstrakt und wir definieren den abstrakt dadurch, dass wir sagen, der soll so eine gewisse Kompaktheitseigenschaft mit rüberretten ins Unendlichdimensionale. Also wir haben gesehen, wenn das Bild von unserem Operator einfach endlichdimensional ist, dann verhält sich da bei der Moore-Penrose-Inverse, die ist zum Beispiel überall definiert. Sowas hat man in der Praxis selten, dass bei einem Operator wirklich nur was Endlichdimensionales bei rauskommen kann. Also wenn Sie daran denken, an der Computertomographie, Sie können unendlich viele Röntgenstrahlen durchschicken und die Messungen werden auch irgendwie linear unabhängig werden. Also das heißt, da kommen unendlich viele unabhängige Messungen raus. Wenn Sie Bilder verrauschen, dann kommt da auch das verrauschte Bild liegt in einem unendlichdimensionalen Raum. Also typischerweise haben wir keine Operatoren mit endlichdimensionalem Bild. Aber wir haben Operatoren, bei denen das Bild irgendwie näher zusammenliegt, als das Urbild das tat, die eine gewisse Kompaktheitseigenschaft hatten. Und eine schöne Kompaktheitseigenschaft ist, dass Folgen, die in einem kompakten Gebiet verlaufen, die haben immer konvergente Teilfolgen. Und davon motiviert definiert man einen Operator als kompakt, A ist in LXY, das Ding heißt kompakt, falls das Bild jeder in x beschränkten Folge eine konvergente Teilfolge in y besitzt. Also ganz abstrakt, strukturmathematisch beschrieben, das Ding stellt etwas her, eine Eigenschaft, wie wir sie aus dem Endlichdimensionalen kennen. Im Endlichdimensionalen hat jede beschränkte Folge eine konvergente Teilfolge. Im Unendlichdimensionalen ist das nicht mehr so. Nehmen Sie sich die Folge der Einheitsvektoren wieder in einem unendlichdimensionalen Raum. Denken Sie an diesen L2n, den wir auf dem Übungsblatt kennengelernt haben. Nehmen Sie sich die Folge der Einheitsvektoren, eine 1, sonst nur 0, lassen die 1 immer weiter nach hinten wandern. Dann haben Sie eine unendliche Folge von beschränkten Vektoren. Die haben alle die Länge 1. Das Ding ist aber offensichtlich keine Cauchy-Folge, weil wenn Sie zwei davon vergleichen, sind das zwei Einheitsvektoren, die senkrecht aufeinander stehen. Das heißt, die mit Pythagoras, die haben immer alle Abstand Wurzel 2 voneinander. Das heißt, die Dinger nähern sich niemals an, also eine Orthonormalbasis im Unendlichdimensionalen. Wenn Sie da einfach die Basisvektoren durchlaufen, haben Sie eine beschränkte Folge, die aber niemals irgendwie aneinander rückt, sodass Sie keine konvergente Teilfolge haben. Der Operator heißt kompakt, wenn er die Dimensionen näher aneinander rückt, dass wenn Sie eine beschränkte Folge einsetzen, dann hat die zwar keine konvergente Teilfolge, aber A angewendet auf diese Folge hat eine konvergente Teilfolge. Damit stellen Sie also, rücken die Dimensionen näher zusammen bei dem kompakten Operator. Man kann das auch so formulieren oder äquivalent. Wenn A von B, also wenn Sie eine beschränkte Menge B einsetzen in den Operator A, wenn das kompakt ist für alle Teilmengen B in X, die beschränkt sind. Also wann immer Sie eine beschränkte Teilmenge haben aus Ihrem Vektorraum, zum Beispiel nehmen Sie sich die Einheitskugel, nehmen Sie sich A von dieser kompletten Einheitskugel, dann ist das, was da rauskommt, ist eine Menge. Wenn da eine Folge drin verläuft, dann hat diese Folge immer eine konvergente Teilfolge, das heißt, dann ist die kompakt. Und auch da gibt es wieder die Feinheit, das Ding muss nicht automatisch abgeschlossen sein. Kompakt ist dann erst der Abschluss von dieser Menge. Die Menge aller kompakten Operatoren bezeichnen wir mit geschwungen k x y. Ja, also so haben wir die Dinge erstmal definiert, strukturmathematisch. Ich werde Ihnen nach der Pause zeigen müssen, also erstmal, hauptsächlich, warum treten die Dinger so oft auf in der Praxis? Also warum gibt es die überhaupt, diese Dinger? Und warum gibt es die nicht nur? Warum sind die so dermaßen wichtig, dass wir, dass alle unsere Beispiele, die wir bisher kennengelernt haben, dass die alle in diese kompakten Operatorklasse reinfallen? Warum sind die so wichtig, dass auch zumindest anschaulich fast alles, was man so vorfindet und im Computer approximiert, in diese Operatorklasse reinfällt? Und danach werden wir uns darum kümmern, warum sind die schlimm? Warum sind die niemals stetig invertierbar? Vorher machen wir eine Viertelstunde Pause. Ja, also wir haben kompakte Operatoren abstrakt strukturmathematisch eingeführt. Kompakte Operatoren machen aus beschränkten Folgen solche, die konvergente Teilfolge haben. Sie machen aus beschränkten Mengen sogenannte präkompakte Mengen, also solche, die, wenn man sie noch abschließt, dann auch kompakt sind. Warum sind die Dinger so wichtig, diese kompakten Operatoren? Satz 2.19. Steigern wir uns langsam. Erstmal die kompakten Operatoren, das ist auch noch strukturmathematisch, aber wird uns gleich nützlich sein. K von xy mit so einem geschwungenen K vorne, die Dinger bilden einen Vektorraum. Also die Summe von zwei kompakten Operatoren ist auch wieder kompakt. Das skalare Vielfache von einem kompakten Operator ist auch wieder ein kompakter Operator. Außerdem vermehren die sich in einem gewissen Sinne, denn wann immer sie eine Hintereinanderausführung haben von mehreren linearen Operatoren, mehreren stetigen linearen Operatoren und einer davon ist kompakt, dann ist automatisch alles, was dabei passiert ist, kompakt. Also jede Hintereinanderausführung von stetigen linearen und kompakten, die sind nach Definition ja auch linear, Operatoren ist wiederum kompakt. Das sehen wir direkt, wenn wir die Summe von zwei kompakten Operatoren haben, also das können wir uns leicht vorstellen, wenn Sie die Summe von zwei kompakten Operatoren haben, setzen eine beschränkte Folge in den einen ein, haben Sie eine konvergente Teilfolge, setzen eine beschränkte Folge in den anderen ein, haben Sie eine konvergente Teilfolge. Wenn Sie das noch geschickt machen, wir schreiben es gleich ordentlich auf, setzen Sie erstmal nur den Teil, der bei dem einen Teil eine kompakte Teilfolge gibt, setzen Sie in den zweiten ein, dann haben Sie eine konvergente Teilfolge der konvergenten Teilfolge, die ist dann für beide konvergent und dann ist auch die Summe konvergent. Also auf die Art und Weise wird das klappen mit Summen und skalaren Vielfachen. Hintereinander Ausführungen kriegen wir noch schneller hin, denn wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen stetigen Operator, dann macht er Ihnen aus beschränkten Folgen immer wieder beschränkte Folgen, weil stetig und linear ist ja dasselbe wie beschränkt. Im Linearen ist stetig dasselbe wie beschränkt. Das heißt, stetige Operatoren machen aus beschränkten Teilfolgen, aus beschränkten Folgen beschränkte Folgen. Stetige Operatoren machen aber auch aus konvergenten Folgen konvergente Folgen. Das heißt, wenn irgendwo der Schritt geschafft wurde von der beschränkten, also wenn Sie irgendwo gestartet sind mit der beschränkten Folge, dann kommen ein Haufen stetiger linearer Operatoren, dann bleibt das Ding immer eine beschränkte Folge. Jetzt kommt irgendwann der kompakte Operator, der macht aus der beschränkten Folge die mit einer konvergenten Teilfolge. Und diese konvergente Teilfolge, die bleibt jetzt auch konvergent, egal wie viele stetige Operatoren Sie noch drauf anwenden. Also wann immer Sie in Ihrer Problembeschreibung, wann immer ein kompakter Operator mit im Spiel war, ist automatisch das komplette Problem so, dass da ein kompakter Operator auftaucht. Teil B. Gibt es die Dinger denn überhaupt? Und ja, die gibt es. Denn das war ja so eine Verallgemeinerung von etwas, was im Endlichdimensionalen passiert. Und deshalb insbesondere, wann immer wir einen stetigen, jeder stetige lineare Operator mit endlichdimensionalem Bild ist kompakt. Also wenn das, was rauskommt bei dem kompakten Operator, was endlichdimensionales ist, weil der in gewisse Dimensionen, der bildet vielleicht in einen unendlichdimensionalen Raum rein, aber die meisten von diesen Dimensionen erreicht er gar nicht. Er erreicht immer nur die ersten fünf Dimensionen. Dann ist das, was rauskommt, lebt im Fünfdimensionalen. Und dann heißt das Bild lebt im Fünfdimensionalen. Dann haben Sie Bolzano-Weierstrass. Wenn Sie was Beschränktes haben, hat das immer automatisch konvergente Teilfolgen. Das heißt, endlichdimensionales Bild. Dann sind sie auch kompakt. Das ist aber natürlich irgendwo der Trivialfall von kompakten Operatoren. Die hatten einfach nichts wirklich unendlich Dimensionales mit dabei. Die nennt man die sogenannten degenerierten Operatoren. Deshalb, weil man sagt, okay, also wenn wir die Dinger betrachten, hätten wir jetzt auch nicht auf unendlich dimensionale Hilbertraumräume gehen müssen. Wenn das Ding sowieso nur in was endlich Dimensionales rein abbildet, dann können wir die auch gleich als Operatoren, den R auch N, beschreiben. Und Teil C, das sieht erstmal auch strukturmathematisch aus. KXY ist abgeschlossen. Bezüglich der Operatornorm. Das sind ja auch stetige lineare Operatoren, für die haben wir eine Norm definiert. Und bezüglich dieser Norm ist das Ding abgeschlossen. Das heißt, jeder Grenzwert von kompakten Operatoren bezüglich der Operatornorm ist wieder ein kompakter Operator. Und damit sind wir schon bei ziemlich vielen, denn wir haben gesehen, jedes Ding mit einem endlichdimensionalen Bild ist ein kompakter Operator. Also wegen B bedeutet das, jeder Grenzwert degenerierter Operatoren ist kompakt. Und damit sind das auf einmal extrem viele. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben irgendeinen Operator, den Sie vernünftig im Computer implementieren können, dann würden Sie sagen, wann immer ich etwas vernünftig im Computer zu implementieren, wäre ganz naiv erstmal gesagt, ich habe irgendetwas Endlichdimensionales, ich kann meinen Operator durch endlichdimensionale Matrizen approximieren. Und die einfachste Art zu sagen, ich kann den approximieren, heißt, meine endlichdimensionalen Matrizen im Computer, wenn ich die immer größer mache, dann konvergieren die mir gegen meinen wahren unendlichdimensionalen Operator. Sobald die das tun, bezüglich der Operatornorm, ist ihr unendlichdimensionaler Operator, den sie am Anfang hatten, kompakt. Das heißt, alles, was Sie bezüglich der Operatornorm überhaupt vernünftig beschreiben können im Computer, sind die kompakten Operatoren. Da ist natürlich noch nicht begründet, warum die so häufig auftreten in der Welt, aber das bedeutet schon mal alles, was wir so in der Numerik behandeln können. Also wenn Sie einen nicht kompakten Operator probieren, im Computer zu approximieren, dann haben Sie schon das Problem, dass Sie den überhaupt gar nicht vernünftig durch Matrizen approximieren können. Also Sie können es vielleicht doch vernünftig, aber Sie können es auf jeden Fall nicht bezüglich der Operatornorm. Bezüglich derer kriegen Sie das Ding nicht im Computer approximiert. Was sich approximieren lässt, ist automatisch immer kompakt. Ja, das heißt, das werden schon mal ziemlich viele sein, und wenn die alle eine schlechte Eigenschaft haben, dann lohnt sich diese schlechte Eigenschaft auch wirklich zu behandeln. Teil A, machen wir vielleicht nur den einen Teil, der so ein ganz bisschen, wo man vielleicht kurz stocken könnte. Wie ist es mit der Summe? Angenommen, wir haben ein K1, K2 kompakte Operatoren von x nach y. Das hier soll so ein geschwungenes K sein. Damit, wenn ich das als geschwungenes K nehme, dann kann ich mein normales K noch benutzen für die kompakten Operatoren. Ich möchte gern zeigen, dass die Summe von beiden, dass die dann auch kompakt ist. K1 plus K2, dass das auch ein kompakter Operator ist von x nach y. Wir wissen schon, K1 plus K2 ist auch ein stetiger linearer Operator. K1, K2 kompakt ist eine Teilmenge von den stetigen Linearen, also Summe ist dann auch wieder stetig und linear. Die Frage ist, warum macht das Ding aus beschränkten Folgen welche mit einer konvergenten Teilfolge? Dann könnten wir jetzt naiv anfangen, nehmen eine beschränkte Folge, dann macht das K1 daraus eine konvergente Teilfolge, das K2 daraus eine konvergente Teilfolge, dann summieren wir die beiden, dann haben wir das Problem, die Teilfolgen passen vielleicht nicht zusammen. Also müssen wir ein ganz bisschen vorsichtiger vorgehen, starten trotzdem mit, sei xn n in n eine beschränkte Teilfolge in x. Dann besitzt k1xn die Folge der Bilder n in n eine konvergente Teilfolge, nennen wir die k1xnk, knn, also nur gewisse Indizes rausgenommen aus diesem nk. Wenn ich das Ganze jetzt direkt mit k2 mache, mit auf xn angewandt, kriege ich eine konvergente Teilfolge raus, wo hier vielleicht andere Folgenglieder drinsteht, dann habe ich ein Problem, die Summe zu bilden. Aber die Folgenglieder, die hier in der konvergenten Teilfolge auftauchen, die sind ja auch eine Teilfolge von diesem xn. Das heißt, die sind auch eine beschränkte Folge. Das heißt, ich kann gleich die xnks, von denen ich schon weiß, bei denen sind dann die Bilder unter k1 sind konvergent, ich kann die einsetzen ins k2. Also dann ist auch xnk die Teilfolge, die ist auch schon beschränkt. Das heißt, die besitzt nochmal eine Teilteilfolge. XNK-Triple-Index L. Also ich nehme von den Ns nur manche NKs und von den NKs nur manche, also nur manche von den Ks setze ich da ein, um die entsprechenden Ns zu nehmen. XNKL, LNN. Teilmenge x, sodass k2 xnkl konvergiert. Naja, und das ist ja eine Teilfolge von den xnks, das heißt k1 xnkl konvergiert auch, weil es ist eine Teilfolge einer konvergenten Folge, und das heißt k1 plus k2 xnkl, das konvergiert, und dann das heißt k1 plus k2 ist auch kompakt. Ja, je nachdem, wie oft Sie diese Argumente gesehen haben, finden Sie das trivial, ja. Wir haben der Rest, jetzt mit der Vorlage, würde ich Ihnen jetzt gerne hinschreiben, dass der Rest trivial ist, also nur, wenn Sie mir zustimmen. Denn was wir noch zeigen müssten, damit es ein Vektorraum ist, dass ein skalares Vielfaches auch kompakt ist. Bei dem skalaren Vielfaches haben wir aber nicht das Problem mit den zwei verschiedenen Folgen. Denn wenn Sie die eine Folge haben, die zu einer konvergenten Teilfolge wird, dann ist diese konvergente Teilfolge auch mal irgendein Skalar. Ist auch immer noch eine konvergente Teilfolge. Also, dass skalare Vielfache auch kompakt sind, ist dann tatsächlich trivial. Mit der Hintereinanderausführung von stetigen, linearen und kompakten haben wir uns auch überlegt. Also sobald stetige machen aus beschränkten Folgen beschränkte Folgen, kompakt macht daraus eine konvergente Teilfolge, das bleibt durch stetige erhalten. Das heißt, der Rest von A ist dann tatsächlich trivial. Teil B. Angenommen, wir haben ein endlich dimensionales Bild. Dann bedeutet das, wenn Sie eine beschränkte Folge haben, kxn, dann ist, also wenn Sie eine beschränkte Folge xn haben, dann ist kxn auch beschränkt. Und kxn verläuft in diesem endlich dimensionalen Bild. Und im endlich dimensionalen gilt Bolzano-Weierstrass, der es Ihnen sagt, beschränkte Folgen haben immer konvergente Teilfolgen. Das heißt, kxn hat da eine konvergente Teilfolge. Also B ist einfach nur Bolzano-Weierstrass. Teil C, warum ist der Grenzwert von kompakten Operatoren auch kompakt und damit insbesondere der Grenzwert von allen endlich dimensionalen degenerierten Operatoren immer automatisch auch kompakt? Also wir müssen zeigen, sei Kn eine Folge von kompakten Operatoren. Und in dieses Kn, ich muss aufpassen, dass ich meine Indizes alle gleich benutze. Ich nenne die mal kk, dann kann ich mein x, dann bleibt mein n übrig für die Folge xn, die ich da dann einsetzen mag. Also ich habe hier eine Folge, groß k, Index klein k, in kn, geschwungen k, xy. Ich habe nicht nur einen kompakten Operator, sondern eine ganze Folge von kompakten Operatoren. Ich weiß, die Dinger konvergieren, ich nehme an, die Dinger konvergieren. Die Dinger haben einen Grenzwert bezüglich der stetigen linearen Operatorennorm. Die stetige lineare Operatorennorm hieß ja gerade, das heißt kk minus groß k in der Lxy-Norm. Dieses Ding hier geht gegen 0 und diese Operatorennorm war gerade, um was wird ein Vektor, den ich einsetze, höchstens verlängert. Also um was ist das Supremum von kk minus k angewendet auf ein x, davon die Norm geteilt durch die Norm, die das x vorher hatte, um wie viel wird da höchstens was verlängert. Und das, um was das kk minus x ein Vektor höchstens verlängert, das geht gegen 0 für k gegen unendlich. Ich möchte gern zeigen, dass dieses Groß K, was hier steht, dass das dann auch kompakt ist. Also ich muss zeigen, wenn ich in diesem Grenzwertoperator einsetze eine beschränkte Folge, dann hat das Ding eine konvergente Teilfolge. Also sei XL, XN, ich kann nennen XN, eine beschränkte Folge in X. Ich muss zeigen, groß K hat dann auch eine Kxn, hat eine konvergente Teilfolge. Wie kriege ich die? Ich weiß, die ganzen Dinger, die das in das K konvergiert sind, die haben alle, die hatten dann alle konvergente Teilfolgen. Also K1 angewendet auf Xn hat eine konvergente Teilfolge, K2 angewendet auf das Xn hat eine konvergente Teilfolge, K3 auf Xn hat eine konvergente Teilfolge. Wenn ich jetzt da in Gedanken irgendwie einen Grenzübergang machen will, dann könnte ich quasi, habe ich für jedes der Dinge, habe ich eine andere konvergente Teilfolge und habe Probleme bei dem Grenzübergang, dass ich jedes Mal von einem K aufs nächste K auf die nächste konvergente Teilfolge überspringen müsste. Aber wir haben schon den Trick gesehen, den man macht. Wenn man sich irgendwas konstruieren will, wofür zwei Operatoren dieselbe konvergente Teilfolge haben, dann startet man mit der ersten konvergenten Teilfolge, die man hat, und setzt nur diese Teilfolge ein in den zweiten Operator, dann hat das nämlich wiederum eine Teilfolge, die konvergent ist, und dann hat man eine Teilfolge gefunden, für die beide K1 und K2 konvergent waren. Denselben Trick machen wir jetzt hier, aber was wir vorher mit zwei Dingern gemacht haben, machen wir jetzt mit unendlich vielen von den Ks. Starten wir vorne bei K1, also wir wissen, dann existiert eine Teilfolge x nl, ich ändere den Index gleich ab, ln n, das ist eine Teilfolge von meinen xn's, ich habe vorhin schon Teilfolge geschrieben, das ist eine Teilfolge, so dass k1 xnl konvergiert. Es wird auch eine andere Teilfolge existieren, sodass K2 darauf angewendet konvergiert. Ich will aber eine haben, wo K1 und K2 konvergieren. Also nehme ich mir jetzt das XNL, das ist auch eine beschränkte Folge, und setze nur das XNL ein in das K2 als beschränkte Folge und dann weiß ich, es gibt eine Teilfolge, für die das K2 auch noch konvergiert. K1 konvergiert dann immer noch, weil ich die Teilfolge von der konvergenten Teilfolge genommen habe. K2 konvergiert zusätzlich. Dann nehme ich K3, K4 und so weiter. Das heißt, ich mache immer mehr Teilfolgen von Teilfolgen von Teilfolgen von Teilfolgen. Wenn ich bei dieser Notation hier bleibe, dann fliegt mir das um die Ohren, wenn ich hier den Index, 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 Index immer mehr mache. Deswegen würde ich das als Notation gerne so machen. Ich nenne diese Teilfolge x1, L. Jetzt sehen wir nicht mehr in der Notation, dass es eine Teilfolge ist, aber ich schreibe ja dazu, dass es eine Teilfolge ist. Also die x1, L's sind nur Elemente, die in dem xn vorher schon drin waren. Ja, von diesem Ding gibt es eine Teilfolge, die nennen wir jetzt x2l, also x2ls enthält nur Folgenglieder aus x1l, halt unter Umständen nicht alle, aber immer noch unendlich viele. Also von diesen unendlich vielen Zahlen gibt es eine unendlich viele, eine Teilmenge davon, unendlich viele davon, die erfüllen das K2 auf ihnen. Das sind auch x1,l. Diese Folge hier dass die konvergiert. Das Ganze, das Spielchen kann ich so weiter treiben und so weiter erhalte Folgen xk, L. Halte so Folgen xk, L, für die groß K, klein K, xk, L, für festes K als Folge in L konvergiert und auch ja, K, K, L, M, M, K, M, xk, L, ln n für alle m kleiner gleich k konvergiert. Also wir basteln uns auf die Art und Weise Folgen, die für jeweils einen Zellen der nächsten k's konvergiert. Und dadurch, dass wir uns die so gebastelt haben, dass die Folgen, die wir übernehmen, Teilfolgen sind von einer Folge, die wir schon hatten, ist die, wir bleiben immer bei der, also ist alles, was wir haben, ist eine Teilfolge der ursprünglichen Folge x1l. x1l war so, dass x1, k1 darauf angewendet schon konvergiert ist. Wann immer wir nur Folgenglieder hier rausnehmen, eine Teilfolge hiervon nehmen oder eine Teilfolge hiervon rausnehmen, wird immer noch k1 darauf angewendet konvergieren. Weil Teilfolgen von konvergenten Folgen bleiben konvergent. Das heißt, alles, was hieraus gebildet ist, ist so, dass K1 darauf angewendet konvergiert. Alles, was hieraus gebildet ist, ist so, dass K2 darauf angewendet auch noch konvergiert. Das heißt, das, was wir hier kriegen, ist eine Menge, eine unendliche Menge von Folgen, xkl, so dass, wenn wir das kk drauf anwenden, das konvergiert, aber auch jedes der vorherigen k's. Vielleicht nicht der späteren, aber jedes der vorherigen noch konvergiert. Worauf möchten wir hinaus? Wir hätten gerne eine Folge, eine konvergente Teilfolge in xn drin. Also was wir jetzt machen müssten, wäre so eine Art Grenzwert von Folgen zu bilden. Also wir haben unendlich viele Folgen. Umso weiter ich gehe in meinen, die sind alle Teilfolgen voneinander. Und umso weiter ich gehe, umso mehr Groß-Ks konvergieren auf der Folge, die ich habe. Also wenn Sie sich das vorstellen, Sie hätten hier die Folgen nebeneinander aufgeschrieben, die ganzen Zahlen. Und jetzt hätten Sie die nächste Folge. Alles unendlich viele, wieder unendlich viele und so weiter. davon haben sie unendlich viele von diesen Folgen untereinander. Die Folgen sind so, dass jede Folge weiter unten ist eine Teilfolge der weiter oberen Folge. Also die zweite Folge kommt dadurch, dass wir aus der ersten was weggelassen haben. Die dritte daraus, dass wir aus der zweiten was weggelassen haben. Durch diese Konstruktion konvergiert K1 angewendet auf diese Folge konvergiert, K1 und K2 angewendet auf diese Folge konvergiert, K1, K2, K3 angewendet auf diese Folge hier konvergiert. Wie kriege ich jetzt einen Grenzwert dieser Folgen raus, auf den möglichst alle Ks konvergieren, damit, wenn alle KLs konvergieren, dann habe ich eine Chance, dass der Grenzwert vielleicht auch konvergiert. Nun, was ich jetzt mache ist, ich schnappe mir von dieser Folge von Folgen, nehme ich mir den ersten Eintrag der ersten Folge, den zweiten der zweiten, den dritten der dritten, den vierten der vierten, den fünften der fünften und so weiter. Das heißt, ich mache ein sogenanntes Diagonalfolgenargument. Auch das schreibt man manchmal als trivial auf, wenn man das schon fünfmal gesehen hat. Mit einem trivialen Diagonalfolgenargument basteln wir uns eine Folge, die, umso weiter wir nach hinten gehen in der Folge, umso tiefer gehen wir bei der ganzen Geschichte. Das heißt, umso weiter wir nach hinten gehen in unserer gelben Folge, umso mehr Ks konvergieren da drauf. Also, wir definieren uns jetzt die Diagonalfolge klein x l, l, deswegen ist diese Schreibweise sehr praktisch. Erstes Ding aus der ersten Folge, zweites Ding aus der zweiten Folge und so weiter. Das Ding ist immer noch eine Teilfolge dieser ursprünglichen Folge, die ich hier hatte, weil ich hatte ja nur von der was weggelassen, hier hingekommen, was weggelassen, hier hingekommen, was weggelassen, hier hingekommen. So ist immer noch eine Teilfolge der ursprünglichen Folge. Und die erfüllt, dass sie ja eine Teilfolge ist von ebenfalls von der ersten Folge. Denn wir haben ja immer nur was weggelassen. Ab dem zweiten Element ist sie auch eine Teilfolge der zweiten Folge. Ab dem dritten ist sie eine Teilfolge der dritten Folge. Ab der vierten ist sie eine Teilfolge der vierten Folge. Und das Schöne ist, die dritte Folge war ja so, da konvergieren K1, K2, K3 drauf. Das heißt, auf dieser gelben Folge konvergieren auch K1, K2, K3, denn ab dem dritten Element ist sie das ja. Also für jedes klein k in n ist xll l in n ab dem k-ten Folgenglied eine Teilfolge von der Kartenfolge XKL und endlich viele Dinger sind egal für die Konvergenz. Das heißt, diese Folge ist so, dass Groß K unten Klein K darauf konvergiert und wenn die bis auf das K-te Folgenglied eine Teilfolge davon, also ab nach endlich vielen Dingern eine Teilfolge davon wird, dann heißt das also Groß K und ein klein k von xll. Dieses Ding hier konvergiert. Das heißt, für die Diagonalfolge konvergiert k1, weil es eine Teilfolge ist der ersten Folge. Es konvergiert k2, weil wir ab dem zweiten Glied eine Teilfolge sind der zweiten Folge. Es konvergiert k3, weil wir ab dem dritten Glied eine Teilfolge sind von der dritten Folge und so weiter. Das heißt, alle Ks konvergieren auf der Diagonalfolge. Und das ist der kanonische Kandidat natürlich dafür, dass dann auch der Grenzwert konvergiert. Also wir haben jetzt so dasselbe Argument gemacht. Vorhin haben wir zu zwei Ks haben wir uns eine Teilfolge konstruiert, wo K1 darauf angewendet und K2 darauf angewendet konvergiert. Jetzt haben wir uns zu abzählbar vielen und endlich vielen Ks haben wir uns eine Teilfolge konstruiert, wo alle diese abzählbar vielen Groß-Ks darauf angewendet tatsächlich konvergieren. Und dann liegt zumindest die Vermutung nahe, dass dann auch der Grenzwert der K-Ks darauf konvergiert. Rechnen wir das nach. Dann konvergiert aber auch Groß K XLL LMN, denn Ja, wie rechnen wir den Limes am besten aus? Eine einfache Möglichkeit ist mal mit Cauchy-Folgen zu arbeiten. Gucken wir uns also an, was macht Groß K XLL minus Groß K und jetzt was anderes eingesetzt als L, zum Beispiel XMM eingesetzt. Geht das gegen 0, wenn das L und das M gegen unendlich gehen? Ich weiß, wenn ich hier nicht Groß K hätte, sondern K Groß K Klein K stehen hätte, dann würde das gegen 0 gehen. Also bringen wir ein Groß K Klein K mit ins Spiel, Dreizunggleichung. Das hier ist, statt von KXLL direkt zu KXMM zu gehen, gehe ich erstmal von KXLL, gehe ich auf KKXLL, dann gehe ich von KKXLL auf KKXMM, dann gehe ich von Groß KXMM zu Groß K. Unten ohne irgendwas XMM, dann bin ich einen Umweg gegangen, das heißt, ich habe höchstens was Größeres gemacht, Dreiecksungleichung. Und das, was hier steht, ist jetzt also kleiner gleich. Gucken wir uns das an, wir haben zwei Terme, also hier steht ja gerade Groß K minus Groß K Klein K mal XLL, das ist also kleiner gleich die Norm von Groß K minus Groß K Klein K mal Norm von XLL. Diese Definition von der Supremumsnorm erlaubt uns ja gerade sowas zu wie Norm AX ist kleiner gleich Norm A mal Norm X. Entsprechend Norm von Groß K minus Groß K Klein K mal XLL wäre kleiner gleich Norm von der Differenz mal Norm von XLL. Unten bei dem Term steht dasselbe da nur mit XMM. Packen wir das gleich zusammen. Klammern das aus. Dann hätten wir den ersten und den dritten Term abgehakt und den letzten Term, den lassen wir erstmal so stehen. Der wäre also Groß K, Klein K, XLL minus Groß K, Klein K, XMM. Ja, gucken wir uns den Ausdruck an. Wir wissen, XLL, XMM, das sind immer noch sind Elemente dieser Diagonalfolge. Diese Diagonalfolge war immer Teil von unserer ursprünglichen Folge, mit der wir gestartet sind, unserer ursprünglichen beschränkten Folge. Das heißt, das, was hier steht, ist beschränkt. Es gibt eine Konstante, die das beschränkt. Dann können wir das Klein-K so wählen, dass es, also wir wissen, dieses Ding hier geht gegen 0 für K gegen unendlich. Also das hier geht... Vielleicht farbig, dann ist es besser zu lesen. Das hier geht gegen 0. Für k gegen unendlich. Das hier bleibt beschränkt. Und zwar komplett unabhängig vom kleinen k. Egal, also die Schranke hängt nicht von K ab. Es gibt eine Konstante, die nur von der ursprünglich ersten Folge abhängt, die uns diese Geschichte hier beschränkt. Das, was hier steht, ist so, dass wenn wir ein festes K haben, dann wissen wir, für ein festes K konvergiert Groß K, Klein K angewendet auf die Folge, dann ist es auch eine Cauchy-Folge. Das heißt, diese Geschichte hier, die geht gegen 0 für festes K. Und das bedeutet aber, ich kann den Ausdruck ganz, ganz furchtbar klein kriegen. Alles, was ich machen muss, ist, dass klein k so groß, also es gibt eine Konstante groß c, die mir das hier beschränkt. Wenn ich mir jetzt irgendein Epsilon vorgebe, dann wähle ich mir mein klein k so groß, dass der Ausdruck hier so klein ist, dass er mal dem c nicht mehr gibt als Epsilon halbe. Und für dieses feste k, das ich gebraucht habe, um diesen ersten Ausdruck auf Epsilon halbe zu kriegen, wähle ich mir dann das L und das M so groß, dass der zweite Ausdruck auch noch kleiner ist als Epsilon halbe. Das heißt, dieser Ausdruck hier geht gegen 0 für L und M gegen unendlich. Ja, das heißt, das Ding hier ist eine Cauchy-Folge, dann konvergiert es, dann ist also gezeigt, Groß K XLL, diese Diagonalfolge, das ist tatsächlich auch eine, auf der der Grenzoperator konvergiert. Und damit hätten wir es also tatsächlich geschafft, dass unser Grenzoperator auch kompakt ist. Bedeutet für uns in der Praxis, wann immer wir Dinge durch endlich dimensionale Operatoren vernünftig approximieren können, dann ist auch der Grenzoperator tatsächlich kompakt und dann ist also das, was da rausgekommen ist, kompakt. Kompakte Operatoren kommen ganz, ganz furchtbar häufig vor. Ich würde gern noch, ja, zumindest den ersten Teil davon schaffen wir wahrscheinlich noch, einen nützlichen Satz mit Ihnen beweisen, um zu zeigen, also wir wissen damit, alles, was wir aus diesen endlichdimensionalen Dingern konstruieren können, wird kompakt. Wenn wir jetzt schon was fertig vorliegen haben, zum Beispiel unser Ableiten als inverses Problem zum Integrieren, ist denn das Integrieren ein kompakter Operator? Ist denn dieses gaussische Blurring, also wenn ich annehme, sehe mir irgendwas mit einer schlechten Optik an, ist das ein kompakter Operator? Ist die Computertomographie ein kompakter Operator? Dafür brauche ich irgendeine Möglichkeit, um in unendlich-dimensionalen Problemen nachzurechnen, dass es konvergente Teilfolgen gibt. Das heißt, ich habe irgendwelche unendlich-dimensionalen Objekte, zum Beispiel Funktionen, eindimensionale oder zweidimensionale Funktionen als Objekte und ich habe irgendeine Operation darauf, möchte wissen, ob die kompakt ist, ob also irgendwelche Funktionenfolgen konvergente Teilfolgen haben. Und das große Werkzeug, um solche Dinge nachzurechnen, ist Satz 220. Der sogenannte Satz von Asela-Ascoli, der gehört, je nachdem, was Sie sonst hören, gehört der zu den so furchtbar wichtigen Sätzen, dass man den häufiger auch in mehreren Vorlesungen mehrfach präsentiert bekommt. Also ähnlich wie sowas wie der Banachsche Fixpunktsatz ist das so eins unserer großen Werkzeuge, die wir in der Hand haben. Der hilft uns zu zeigen, ob Folgen von Funktionen konvergente Teilfolgen haben. Ist auch erstmal genau für sowas formuliert. Angenommen, wir hätten eine kompakte Teilmenge unseres Hilbertraums. Also x in den kompletten Abschnitt immer in den Hilbertraum. Wir haben eine Folge von Funktionen, die stetige Funktionen sind auf Omega. Und wenn ich sonst nichts dazu schreibe, meine ich immer, c Omega sind die stetigen Funktionen von Omega nach R. Also die bilden ab von einer Teilmenge des Hilbertraums. Stellen Sie sich ruhig sowas vor, wie als Hilbertraum erstmal einfach gleich R. Dann sind das Funktionen, die gehen von einer kompakten Teilmenge der reellen Zahlen in die reellen Zahlen. Also auf irgendeinem abgeschlossenen Intervall der reellen Zahlen sind die Dinger definiert und bilden ab in die reellen Zahlen. Das sei eine gleichmäßig beschränkte und sogenannte gleichgradig stetige Folge stetiger Funktionen. UK von Omega nach R. Das bedeutet, nun, die Dinger sollen alle beschränkt sein. Die UKs, jedes von den UKs ist beschränkt und zwar jetzt wieder im normalen Funktionssinne, nicht im Sinne von linearen Operatoren, es wird nicht unendlich verlängert, sondern im Sinne von Funktion ist beschränkt, wenn ihr Wertebereich beschränkt ist. Also das, was rauskommt, wenn ich das UK anwende auf irgendwelche X, dann ist das, was da rauskommt, das ist für alle X kleiner gleich irgendeinem C. Also das Supremum von diesem Ausdruck hier über alle x in Omega, der ist kleiner gleich dem C. Es gibt so eine Konstante C größer 0. Jetzt habe ich nicht nur ein UK, sondern ich habe mehrere UKs. Das heißt, und dann ist immer die Frage, darf diese Konstante, die ich habe, darf die noch von dem K abhängen oder nicht? Also ist jede Funktion einzeln beschränkt und vielleicht ist die Konstante, die das beschränkt, die wird immer größer und so weiter, ich mit dem K nach hinten gehen oder gibt es eine Konstante, die das Ding für alle Ks beschränkt? Und das Wort gleichmäßig bedeutet an der Stelle, gleichmäßig beschränkt sagt man dann, wenn man betonen will, dass die Konstante für alle Ks die gleiche ist. Also es gibt ein C größer 0, sodass für alle K in N dieses Supremum hier kleiner gleich C ist. Nicht gleichmäßig beschränkt würde sich dieses existiert und für alle rumtauschen, dann würde für jedes K ein C existieren. Das C könnte damit von dem K abhängig sein. Deswegen gleichmäßig beschränkt. Gleichgradig stetig ist sowas Ähnliches. Die Dinger sollen alle stetig sein. Supremum UK von X minus UK von Y. Das soll nochmal weg, uk von x minus uk von y, für jedes k soll gelten, dass dieser Ausdruck hier gegen 0 geht, wenn x minus y immer näher zusammenrückt. Das überlegen Sie sich gleich, das ist gerade äquivalent zu sogenannter gleichmäßiger Stetigkeit. Die Dinger sind ja alle stetige Funktionen auf einer kompakten Menge. Stetig ist dasselbe wie gleichmäßig stetig. Das heißt, sobald Sie mit zwei Argumenten, die Sie einsetzen in die Funktion, wenn x und y nah zusammenliegen, sollen auch ukx und uky nah zusammenliegen. Umso näher x und y zusammenliegen, umso näher sollen auch ukx und uky zusammenliegen. Jetzt ist wieder die Frage, ist das Ganze, soll das für jedes k so sein? Also kann's, oder soll's und, oder soll das irgendwie gleichmäßig bezüglich dem k geschehen? Das soll auch gleichmäßig bezüglich dem k geschehen. Das heißt, es soll nicht nur dieser Ausdruck hier für jedes einzelne k gegen 0 gehen, sondern es soll auch so sein, dass der Worst Case von diesen Dingern auch gegen 0 geht. Das heißt, das Supremum von diesem Ausdruck über alle k in n, der soll gegen 0 gehen. Das heißt, wir bräuchten eine gleichmäßig stetige Folge von Funktionen. Und weil gleichmäßig stetig nicht gut klingt und dieses gleichmäßig bei stetig sich schon daraus bezieht, dass das x und das y überall her sein können, sagt man bei den stetigen Funktionen, wenn sie da eine Folge von haben und bezüglich dem Folgenindex passiert auch noch was gleichmäßig, dann nennen sie das den gleichgradige stetige Folge von Funktionen. Also wenn Sie sich das Ganze anschaulich vorstellen wollen, wenn Sie in Analysis 1 lernt man das ja typischerweise so, stetig bedeutet, wenn Sie irgendwo einen Punkt haben, dann wissen Sie, zu diesem Punkt ist es so, dass wenn Sie sich irgendein Epsilon vorgeben, finden Sie ein Delta, also wenn Sie sich ein erlaubtes Gewackel nach oben und unten vorgeben, finden Sie ein Delta, einen Wackel von links nach rechts, sodass ein Wackeln von nach links und rechts Ihnen in der Höhe nicht so viel mehr ändert. Das heißt, wenn Sie sich zu Ihrer Epsilon-Höhe eine Delta-Breite aufmalen, dann muss Ihre Funktion dieses Kästchen immer links und rechts verlassen. Und Stetigkeit bedeutet dann, egal welche Höhe ich mir vorgebe von so einem Kästchen, ich finde immer eine Breite, die entsprechend diese Eigenschaft hat, dass ich links und rechts rausgehe und nicht oben und unten. Gleichmäßig stetig bedeutet, dass ich dieses Kästchen so wählen kann, dass ich es, egal wo ich es hinlege auf meiner Funktion, dieses eine Kästchen überall funktioniert. Sie sehen, das gibt zum Beispiel Probleme, wenn die Funktion hier gegen das Unendliche hochgeht, dann kriegen Sie die hier immer weiter rechts, kriegen Sie irgendwann Probleme mit diesem festen Kästchen, dann wird die Funktion das irgendwann nach oben verlassen. Also deswegen ist es eine Funktion f von x gleich x Quadrat ist nicht gleichmäßig stetig, weil Sie weiter rechts ein schmaleres Kästchen nehmen müssten als weiter links. Gleichmäßig stetig wäre, Sie können überall auf der Funktion für jeden x-Wert das gleiche Kästchen nehmen. Gleichgradig stetig bedeutet dann, wir haben auch noch eine Folge von Funktionen, also wir haben ja noch ganz viele andere Funktionsgraphen und für all diese, und Sie finden ein Kästchen, was es für alle Funktionsgraphen und für alle Stellen in den Funktionsgraphen auch noch tut. Und dann besitzt, wenn das klappt, dann besitzt diese Folge UK tatsächlich eine konvergente Teilfolge in C von Omega bezüglich der Supremumsnorm U, Norm davon ist das Supremum U von X, X in Omega. Das heißt also, es gibt eine Folge UKL, eine Teilfolge von meiner ursprünglichen Folge, und es gibt ein U im C von Omega, sodass die Norm von UKL minus U, dass das gegen 0 konvergiert, und die Norm, die dabei genommen wird, das bedeutet es gerade die Norm, was man gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen nennen würde, dass nämlich das Supremum, jeder Punkt eingesetzt, UKL von X minus U von X, dass das für jedes X gegen 0 geht punktweise und auch das gleichmäßig bezüglich X passiert, Das heißt, das Supreme über alle x in Omega hiervon auch gegen 0 konvergieren würde. Und das wird ein nützliches Tool sein, um überhaupt zu zeigen, dass gewisse Abbildungen konvergent sind. Wir werden kompakt sind. Wir werden schreiben, wir werden zeigen, dass jeder Operator, den Sie in gewisser Weise mit Integralen schreiben können, dass der automatisch diese Eigenschaft hat, dass nämlich wann immer Sie einen linearen Operator schreiben können, der dadurch definiert ist, dass Sie das Integral nehmen über eine Funktion, vielleicht noch mit irgendeiner anderen Funktion mit reinschreiben, dass das, was rauskommt, ein kompakter Operator wird. Das heißt, insbesondere ist das Ableiten, was wir kennenlernen oder was wir kennengelernt haben am Anfang, was unser erstes schlecht gestelltes inverses Problem war. Wir haben gesehen, direkt in der ersten Übung, wenn Sie etwas ableiten, was einen gewissen Fehler beinhaltet, dann ist der Fehler im Allgemeinen so, der stört Ihnen jeden Punkt vielleicht nur ein ganz bisschen. Aber in jedem Punkt nur ein ganz bisschen zu stören, kann die Ableitung ganz furchtbar viel stören. Weil wenn Sie an der einen Stelle ein bisschen hochgehen, direkt daneben ein bisschen runtergehen, dann können Sie da unendlich große Sekantensteigerungen, da unendlich große Tangentensteigerungen sich mit einhandeln. Das heißt, das Ableiten kann Ihnen einen Fehler unglaublich stark verstärken. Wir haben gesehen, das Ableiten ist das inverse Problem zum Integrieren. Und wir werden zeigen, das Integrieren ist tatsächlich so ein kompakter, stetiger Operator. Dafür werden wir Asela-Ascoli benutzen. Und wir werden sehen, das ist auch kein Zufall, dass das deswegen das Ableiten ein schlecht gestelltes Problem ist. Wann immer Sie irgendeinen kompakten Operator haben, muss das zugehörige inverse Problem, das muss automatisch schlecht gestellt sein. Da haben Sie gar keine Chance ansonsten. Das heißt, alles, was Sie mit Integralen beschreiben können, sobald Sie so einen Integralausdruck probieren umzudrehen, haben Sie ein Problem, dass Ihre Inverse was schlecht gestelltes wird, dann verschärfen Sie sich einen vorhandenen Fehler unendlich stark. Ja, und dann ist die Frage, was wir dabei machen können. Und wir haben auch schon eine Idee, dass man dabei was machen kann. Also es klingt ja erstmal so, als wäre das intrinsische Problem, die wahre, exakte Inverse, also was Besseres kann man ja gar nicht machen, die verstärkt mir einen Fehler unendlich. Das wahre, exakte Ableiten verstärkt mir einen winzig kleinen Fehler unendlich, weil da sind nun mal unendlich steile Tangenten aufgetaucht durch den kleinen Fehler. Trotzdem kann man natürlich was machen. Denken Sie zum Beispiel an das Ableiten. Angenommen, Sie würden nicht einfach naiv ableiten mit finiten Differenzen, mit ganz, ganz kleinen Abständen, sondern Sie nehmen sich finite Differenzen mit gewissen Abständen. Schon wäre Ihre Fehlerverstärkung nicht mehr so unendlich groß und Sie würden immer noch wahrscheinlich eine vernünftige Approximation an die Ableitung bekommen. Oder stellen Sie sich vor, Sie würden erst mitteln. Also Sie würden zum Beispiel einen geglätteten Spline da durchlegen. Also Sie legen sich ein Stückweise Polynom durch Ihre Punkte, so dass es gar nicht alle Punkte exakt treffen muss, sondern nur in der Nähe der Punkte liegt, dann hätten Sie da eine glatte Verbindung und die Ableitung sähe gut aus. Also wenn man Ihnen diese Kurve zeigen würde und Sie würden mit der Hand diese Kurve nachmalen, dann würden Sie einfach diese ganze Gezappel mit dem Noise einfach nicht mitmalen und schon hätten Sie was, was man vernünftig ableiten kann. Oder das tauchte da auch schon auf als Frage, wenn Sie eine Fourier-Analyse machen von dem, was rauskommt und einfach alle hohen Frequenzen weglassen würden, dann wären Sie wahrscheinlich immer noch sehr nah dran an Ihrer vorherigen Funktion, aber die Ableitung wäre was vernünftig. Das heißt, das Geheimnis in dieser Vorlesung wird sein, dass wir ja sehen werden, die wahre Inverse hat immer dieses Problem und was wir dann machen werden, ist, wir nehmen eben nicht die wahre Inverse, aber dann ist natürlich das Geheimnis, wenn wir nicht die wahre Inverse nehmen, wie stellen wir trotzdem sicher, dass wir am Ende immer näher drankommen an die wahre Lösung. Und das große Ziel, hier noch ein bisschen Platz, wird sein, was wir uns immer vor Augen halten müssen, weil wir wirklich viel Theorie auch dafür brauchen werden, ist, wir wissen, unser Y-Delta, also angenommen, wir haben unsere Messung Y-Delta, die konvergieren, sind immer besser, gehen immer näher dran gegen ein wahres Y, dann konvergiert unser A auch minus 1 oder A plus, die Penrose-Inverse Y-Delta, die konvergiert im Allgemeinen nicht gegen A auch minus 1 Y. Und was wir machen werden, ist, wir werden uns etwas basteln, also hier passiert dann die Magie, das wird dann irgendein R-Alpha werden, wir werden uns etwas basteln, was wir anwenden auf das Y-Delta und dieses Ding wird tatsächlich gegen a hoch minus 1 y konvergieren. Also obwohl wir nur die Noisy-Daten haben, kriegen wir am Ende die wahre Inverse von den exakten Daten raus, wenn wir nur immer genauer messen. Und die Magie, die da funktioniert, das kann ich auch schon vorwegnehmen, der Trick, den wir dafür brauchen, ist, stellen Sie sich vor, Sie wollten das machen mit diesem durch dieses Gewackel, diese wahre Kurve malen. Dann wird das Ganze dann gut funktionieren, wenn Ihnen jemand sagt, ja, das Gewackel ist noch Neues und das Gewackel ist nicht mehr Neues, sondern wirklich echt. Sie müssen sich dabei entscheiden, wie nah bleibe ich an der Kurve, die da ist. Ist dieses Gewackel, was ich sehe, sind das echte Daten oder liegt das an dem Noise? Und das Geheimnis wird sein, wir werden an der Stelle den Noise-Level mit benutzen. Das heißt, wir werden mit benutzen, dass wir wissen, wie groß unser Noise ist. Wir werden eine Oberschranke von dem Noise kennen. Und das ist, und allein die Information reicht schon, damit das tatsächlich klappt. Und wir kriegen aus unseren verraschten Daten die wahre Inverse angewendet auf Y drauf, obwohl die wahre Inverse das nicht schaffen wird. Das dann alles weiter, geht dann weiter in der nächsten Woche. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören.